Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Zu Gast ist heute bei uns Dave O'Brien, Equity Exeter. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wir haben auch dementsprechend heute einen passenden Gin dabei. Gunpowder Irish Gin. Ich hoffe, er schmeckt. Könnt ihr direkt mal testen.
Cheers.
Cheers, Mike.
Slow and Chef.
Oh. Kann man machen.
Ja.
Schmeckt. Sehr gut. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut.
Schön.
Ganz gut. Viele verschiedene Themen gerade.
Okay. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu euch. Was macht ihr? Was wollt ihr vielleicht machen?
So Equity Exeter ist, ich muss ehrlich sagen, war für mich kein Begriff. Exeter ist in Deutschland in verschiedenen Bereichen bekannt, aber nicht im Wohnbereich.
Eher Logistikthemen.
Wir sind eigentlich weltweit relativ großen Logistikinvestor. Exeter wurde 2021 von EQT gekauft. EQT, muss ich wieder sagen, war für mich kein Begriff, obwohl EQT eine der größten PE-Firmen der Welt ist. Aber German Exposure war halt nicht so groß. Wir sind jetzt so, Exeter wird als Real Estate Arm von EQT agieren. Bin jetzt seit Mai dabei. Und wir wollen jetzt in Deutschland jetzt einen Standort für Living aufbauen. Sei es Student Housing, sei es Bestandsobjekten, sei es Neubau.
Nur Student Housings oder auch normales Wohnen etc.?
Was ist normales Wohnen? Das ist, wir glauben, dass Bauen eine richtige Strategie für uns ist. Natürlich nicht einfach, aber ich glaube, man muss ein bisschen outside of the box denken.
Klar, viele Projektentwickler geben jetzt eventuell ihre Projekte kostengünstig ab, ne, oder müssen. Mhm. Viele bauen nicht, also deswegen antizyklisch macht vielleicht schon Sinn, mal zu gucken, dass man die Kosten im Griff hat, aber das...
Klar, wir können Städten wie Berlin gefühlt jede Miete bezahlt. Ist das gut? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Das ist ich hab Projekte gesehen, wo über 30 Euro kalt verlangt wird,
ja.
Wird bezahlt. Europäischer Vergleich, das ist dann vielleicht, vielleicht nicht so hoch, aber für Deutschland ist das, das gibt es in 2-3 Städten vielleicht, aber anderen nicht. Und wir wollen eher mehr so affordable living, also dieses Segment komplett ignoriert wird oder nicht ignoriert. Ich glaube, man hat eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Du kannst im Baubereich, du hast diese ganzen Build to Sell, das heißt, du baust Eigentumswohnungen, um sie zu verkaufen. Wenn du Bestand machst in Großstädten, nehmen wir Berlin als Beispiel, wenn du verpflichtet bist, 30% Sozialwohnungen zu bauen mit 7 Euro Miete, haben aktuell heute ein Projekt uns angeschaut, für 7 Euro Miete bist du bei 1,7% NOI Yield. Das ist, ich krieg 3,5% auf dem Sparkonto, warum soll ich bauen?
Ja.
Und das heißt, wenn ich die 30% für 7 Euro vermiete, dann muss ich die anderen Wohnungen für 30 plus, oder?
Ja, vielleicht mal aus unserer Perspektive. Wir haben ja auch das ein oder andere kommunale Wohnungsunternehmen unter unseren Kunden. Und selbst die tun sich extrem schwer. Ich sag mal, einfachster, rechtlich noch zulässiger Bauweise auf bestehenden Grundstücken zu bauen, sagen sie, kriegen sie halt nicht hin, unter dass sie im Durchschnitt 21 Euro nehmen.
Ja.
Das heißt, die günstigen Mieten, die sozialen Mieten, die dann, weiß ich, bei 7, 8 Euro liegen vielleicht, werden von allen Mitbewohnern dann gesponsert. Das im Sinne des Erfinders ist, muss man auch nochmal drüber nachdenken. Aber das erleben wir halt auch. Also einfach ist es nicht. Der Bedarf ist in jedem Fall da.
Ja.
Ja, also wir haben einen Druck im Wohnungsmarkt aus vielfältigsten Gründen. Und den gilt es halt zu stellen. Deswegen das Thema Living, Wohnen wird weiter brisant bleiben. Und wenn man baut, auch mal antizyklisch, glaube ich, ist man auf der richtigen Seite.
Ja, nicht nur das. Ich glaube, das ist, wie man baut. Also wir schauen uns verschiedene Möglichkeiten jetzt an. Das heißt, serielles Bauen. Ich meine, so werden Autos gebaut. Also warum nicht Häuser? Und die von der Nachhaltigkeitsperspektiven her, das ist besser geht's nicht. Das sind auch KfW-Standard 40 und bezahlbar noch. Wir sprechen gerade mit verschiedenen Partnern und gucken, wir würden am liebsten so mittleren Segment bauen. So die, klar, du kannst für 8 Euro, kannst du nicht wirklich bauen, aber die 14, 16, 18 Euro Mieten, so die normalen Arbeiterklasse, wenn du willst, das wollen wir bedienen. Das ist der größte Markt und das,
ja.
Die werden seit Jahren nicht ignoriert, aber vernachlässigt. Wenn du die 30% Sozialmieten im Projekt hast, dann hast du keine Wahl. Da musst du die 25, 30 Euro Mieten verlangen und Das ist für einen Großteil der Bevölkerung einfach nicht finanzierbar.
Absolut.
Deswegen hoffen wir das. Also das ist eine Sparte, der andere schauen wir jetzt. Es werden viele Leute geben, viele Objekte geben, die einfach gestrandet sind. Wir sehen das auch also aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. So EQT, schwedische Private Equity Firma, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Da ist, also wir sind nicht klassisch PE, dass wir dann sagen, kaufen, Mietsteigerung, Wertentwicklung, ein bisschen Yield Compression und dann wieder raus. Das wollen wir nicht. So, der Exeter war so und es ist jetzt wurde von EQT übernommen. Wir sind kein Allocator von Kapital. Wir sind nicht nur Geldgeber, wir sind Operator von Kapital. Das heißt, wir sind vor Ort. Wir sind da, wir sitzen nicht nur in London und sagen, okay, wir delegieren unsere Gelder in verschiedenen Märkten. Wir sitzen in Deutschland, wir sitzen in Frankreich, wir sitzen in Spanien. Also in Märkten, wo wir aktiv sind, da sitzen wir auch. Wir sind Locals, also Locals for Locals wird immer intern gepriesen. Das wollen wir auch. Wir haben diese Marktkenntnisse durch vor Ort sein und wir glauben, nur so kannst du sehen, was die Leute wirklich brauchen, was die wollen. Es gibt Berichte ohne Ende, kannst du das super high level sehen. Ja, hier werden so und so viele Wohnungen gebraucht. Klar, toll, aber heißt es das, wenn Berlin 180.000 Wohnungen morgen baut für 30 Euro Miete, dass jeder, der heute eine Wohnung braucht, sich das leisten kann? Das ist nicht. Und wir planen langfristig. Das ist quasi Anfang der Reise in Deutschland. Und ja, wir sind gespannt.
Zeitschiene, was wir gerade sehen, auch in unserer Kundschaft, ist einmal von der Idee, ein Grundstück zu erwerben, Baurecht zu schaffen und loszubauen, gerade in Berlin vergehen in der Regel 10 Jahre.
Ja.
Wir haben es jetzt bei einem Projekt in Heinersdorf gesehen, das sogar von dem örtlichen Wohnungsunternehmen dort gestaltet wurde. Tatsächlich war von Grundstücksankauf bis jetzt die ersten Mieter einziehen können 10 Jahre. Was schon schnell ist, mit allen Sachen, die man sich vorstellen kann, Kröte gefunden, Umsiedlung, alles dabei. Wie seht ihr das? Wie seht ihr den Markt? Habt ihr Zugriff auf Grundstücke? Das eine ist das serielle Bauen, das lässt sich sicherlich in einer überschaubaren Zeit darstellen. Aber Grundstückzugriff, Baurechtschaffung, ist da eure Aussicht?
Also das Bauen selber ist nicht das Problem. Das ist quasi Spitze des Eisbergs. Ich habe heute, wir haben auch über ein Projekt gesprochen, erwarten eventuell nächstes Jahr einen B-Plan. Die arbeiten seit 9 Jahren dran. Wir fassen gar keine Grundstücke an, die keinen B-Plan haben.
Ja.
Einfach, weil es zu unberechenbar ist. Mhm. Also, mit einem B-Plan in Deutschland, du bist wirklich, wir nennen das fast wie Pre-Planning, das ist so detailliert, dass die Baugenehmigung selber ist. Es kommt, das ist nur eine Frage, ist es ein Jahr, ist es 18 Monate?
Ja.
Das ist vielleicht anders in anderen Ländern, aber diese Reise bis zu B-Plan, das können wir nicht machen. Unsere Businesspläne gehen nicht so lang. Wir denken nicht 20 Jahre. Deswegen
ein Private Equity Investor, für den ist das schwierig. Also.
Für vielen ist es schwierig. Ja. Du weißt nicht, du hast das gerade erwähnt, das ist so als Beispiel. Ich kaufe jetzt ein Grundstück, sei es Private Equity, sei es normalen Insti, kann ich mir es leisten, 10 Jahre lang zu zocken, in der Hoffnung, dass ich zum Schluss Baurecht kriege. Also das ist wirklich nur zocken, weil da auf einmal taucht so ein Zauneidechse auf und dann ist alles vorbei. Oder die ganzen Initiativen, die Leute nicht, ne, not in my backyard, diese Mentalität.
Ja.
Wir brauchen Wohnungen in Deutschland und ist es halt... Ja, diese Bürokratieabbau, klar, das braucht man, aber ich hab diesen Prozess mit Bauen privat gemacht. ich mach's nie wieder. Es ist wirklich painful.
Yes. Das glaube ich gerne. Mhm. Wie siehst du aktuell den Gesamtmarkt? Also auch, ich nenne es mal gebrauchte Immobilien, Transaktionen sind ja eher übersichtlich. Wo siehst du schon eine Bodenbildung oder denkst du, da kommt noch ein bisschen was?
Ich glaube, so im Einzelobjektbereich. Da sieht man, sehr viele Leute haben Privateigentümer und Elterneigentümer, die haben einfach keine Lust vielleicht, sich mit diesem ganzen Thema ESG zu beschäftigen. Oh, muss ich mein Haus komplett modernisieren? Kriege ich das hin? Und da sieht man sehr viele, ob ich so in Berlin als Beispiel, da sieht man wieder Objekte für unter 2.000 Euro auf dem Markt. Häuser, die vielleicht vor 2 Jahren über 3.000 gekostet hätten. Und das sind ich würde sagen, Family Office, Privatinvestor, super Zeit, um Einzelobjekte zu kaufen. Das wird keine Strategie von uns sein, weil wieder, das ist genauso unberechenbar wie im B-Plan. Das ist, früher hieß es, du gibst 500, 600 Euro pro Quadratmeter aus, du sanierst eine Wohnung und darfst dann eine Marktmiete verlangen. Heute wird es nur als graue Zone gesehen. Das heißt, entweder vermietest du nach Mietspiegel, was leider in Berlin seit Jahren etwas politisch beeinflusst wurde, oder du machst gar nichts. Das ist, Fluktuation ist sehr, sehr gering geworden. Das ist, wenn du eine günstige Wohnung in Berlin hast, ziehst du nicht um.
Ja.
Dann gibt es diese große Schwarzmarkt vor Untervermietung, liest man nie, sieht man nie.
Der ist gigantisch mittlerweile.
Genau, gigantisch. Das ist, wir wollen nicht 20 Jahre lang warten, das ist, dass man aus einem Haus, dann kommen diese Milieuschutzgebieten und die verschiedenen anderen Auflagen von der Stadt. Du kannst, und am Ende des Tages, es geht um Geld verdienen. Du kannst nicht 20 Jahre lang warten und hoffen, dass du eventuell durch Fluktuation in der Lage bist, ein bisschen Geld zu machen. Es wird immer davon ausgegangen, Vermieter in Großstädten in Deutschland sind alle reich. Das ist bis so in den Zeiten, wo die Preise nur gestiegen sind, wie in den letzten 10, 15 Jahren, war das vielleicht so, aber nur im Verkauf.
Yeah.
Laufend gesehen, so eine Bewirtschaftung eines Hauses. No chance. Da also machst du keinen Cent.
Bei den gerade in den letzten Jahren gelaufenen Deals mit 3%, machen wir uns nichts vor, das kann man sich nur unter gewissen Aspekten schön rechnen.
Ja.
Ja, also wenn du da wirklich noch irgendwo das ist schön Upside-Potential hast, was aufstocken kannst, die Mieten nicht entwickelt sind etc., wie weit die sich entwickeln lassen in einem überschaubaren Zeitraum, ein ganz anderes Thema. Da sehen wir halt auch, also da gibt es den einen oder anderen, der sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, seinen Cashflow darzustellen.
Ja.
Und jetzt mit gestiegenen Zinskosten, die zwar etwas wieder zurückkommen, aber dennoch vorhanden sind. Also mit einer 1 vorne gibt es aktuell nichts. Ja.
Wird es wahrscheinlich lange nicht geben.
Wird es eine ganze Weile so nicht geben. Ja. Und da müssen wir mal schauen, wie es dem einen oder anderen so ergeht, ob der seine Cashflows so heben kann, dass er auch bei den Refinanzierungen dann auf der trockenen Seite steht.
Ich glaube, die Refinanzierung wird das Problem sein. So momentan, viele Leute sind davon ausgegangen, ja, jetzt kommen die großen Fire Sales. Und es werden viele Sachen auf. Das gibt es de facto nicht. Das, die meisten
also haben bei den Leuten sieht man es klar, da gibt es Fire Sales oder Insolvenzen, alles, was man sich vorstellen kann. Wo wir langsam so ein paar Spuren sehen, also wir nicht als Unternehmen, aber sagen wir es mal, als globaler Draufseher von der Sache im Eigentumswohnungsmarkt und im Einfamilienhausmarkt.
Mhm.
Die wilden Zeiten aus 14, 15, 16, 17, wo die Zinsen stark gefallen sind, viele gebaut haben. Wenn bei denen jetzt die 10 Jahre rum sind, viele haben nur 10 Jahre finanziert, wird es halt auch wild, wenn die Annuität dann von 1.000 Euro auf 3.000 Euro steigt, ist für viele das Thema vorbei.
Kommt auch stark darauf an, wo du bist, weil so Mehrfamilienhäuser, da sind die Werte schon massiv eingebrochen. Ich meine, wir reden eher so über Deutschland, weil nicht konkret über Berlin. Aber in Berlin, das gibt es immer noch so viel Nachfrage aus dem Ausland, dass die Eigentumswohnungspreise vielleicht nicht mehr so schnell, aber die sind entweder leicht gestiegen oder gleich geblieben. Da so große, so außer für Kapitalanleger, dieser Markt ist de facto über Nacht komplett eingebrochen worden.
Ja.
Ich glaube, in weniger international gefragten Städten wird das tatsächlich ein Thema sein. Das ist das Problem jetzt. Die Leute, die normalerweise ein Einfamilienhaus gekauft hätten oder eine Eigentumswohnung gekauft hätten, die können nicht mehr kaufen. Die 800 oder die 900 Euro sind jetzt 2.000, 2.500 Euro im Monat. Und da haben wir gesehen, oder habe ich gesehen, das gibt so eine Kettenreaktion. Du hast da in Studentenstädten, wo früher 5-Zimmer-Wohnungen an WGs gingen, jetzt ziehen Familien ein. Heißt, die Studenten haben keine Chance. Ist es eine Chance für etwas wie Student Housing?
Ja.
Was verglichen mit anderen Ländern, ich meine, das Land so groß wie Deutschland, wir müssten immer so größte Resi-Markt, größte Student-Housing-Markt, sind wir aber nicht. Im Student-Housing-Bereich in Deutschland, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz am Anfang vom Zyklus. Und ich glaube, diese Entwicklung jetzt mit Familien, die größere Wohnungen nehmen,
für sehr schwierig. Also viele gerade, die, ich sag mal, vielleicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen als Paar und sich überlegen, jetzt mal Kinder in die Welt zu setzen, die haben ja mehrere Themen. Also die müssen ja, ich sag mal, weit vor Geburt oder weit vor der Idee einer Geburt müssen sie ja schon einen Kindergartenplatz sich besorgen, sich Gedanken machen, wo sie wohnen werden. Das sind ja Themen, die konnte man sich vor Jahren nicht vorstellen.
Mhm.
Da hieß es, okay, wie kriege ich meine Wohnung vermietet? Muss ich eine Einbauküche reinmachen? Muss ich einen neuen Fußboden machen oder eine Totalsanierung?
Mhm.
Da sind wir halt nicht mehr. Und ich erlebe es auch im Freundeskreis. Da werde ich natürlich immer gefragt, wo hast du jemanden, kennst du jemanden? Mhm. Und es ist ultra schwer. Also die meisten ziehen raus, Eigentum zu erwerben beim aktuellen Markt. Fast nicht möglich. Wir müssen ja nur rechnen. Was haben wir an Zins? 3,5 irgendwas plus 2 Tilgungen sind wir bei 5,5. Es gehen wir davon aus, die haben vielleicht ein bisschen Eigenkapital. Die Kiste kostet 500 und 400 müssen sie finanzieren. Ja, dann sind sie halt bei einem exorbitanten hohen Betrag, der jeden Monat zur Verfügung stehen muss.
Ja.
Ich sag mal, dann ist das Thema mit Elterngeld ist dann schon schwierig.
Ja, ich freue mich auf die Zeit, wenn die Kinder ausziehen müssen.
Ja, wenn nicht.
Auch wegen Miete natürlich.
Ja, natürlich.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Da sind wir so ein bisschen mit einem Thema, deine Zinserwartung so für die nächsten 12 Monate.
Ich glaube, so gut, wir haben die 50 Basispunkte in Amerika diese Woche, die bekannt gegeben wurden.
Hat bei uns zu Verteuerung tatsächlich geführt. Im langfristigen Bereich sind wir, ich meine, 10, 15 Basispunkte nach oben gesteuert.
Okay. Ja. Ich glaube, so in Europa ist es... Wir sind zurückhaltender. Ich glaube, so dass immer diese Erwartung, oh, Fed macht eins und dann machen wir eins direkt danach, das wird es, glaube ich, nicht geben. Und ich glaube, es wäre auch zu schnell. Ich gehe davon aus, dass es weitere Zinssenkungen geben wird. 50 Bips auf einen Schlag kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Also 25 bis Jahresende?
Vielleicht kriegen wir noch einmal 25 bis Jahr oder irgendwann Anfang
Was aus der deutschen Brille gern vergessen wird, ist, wir Deutschen sind gerade, um das mal sehr salopp auszudrücken, die Griechen Europas. Also allen anderen geht es besser als uns, haben bessere Wirtschaftswachstumsraten als wir. Die vertragen auch mal ein bisschen mehr Zins oder wollen es im Zweifel auch, weil bei denen der Markt ein bisschen abgeht, was bei uns halt nicht der Fall ist. Aber wir sind halt nur Deutschland. Wir sind nicht ganz Europa.
Ja, wir sind quasi nicht mehr Mittelpunkt Europas. Das wird nicht besser. Aber man sieht kleine Änderungen. Ich glaube, ich bin gespannt, wie das am Wochenende in Brandenburg aussieht, in welche Richtung das geht. Ich will jetzt nicht Richtung Politik gehen, aber ich glaube, wir wissen alle, was passieren wird.
Ja. Ja, schauen wir mal. Wird spannend, was in Brandenburg passiert.
Ja, klar.
Ob es rot-blau oder wer auch immer wird. Wir lassen uns überraschen. Wir sind ja nicht politisch eingestellt hier in unserem Podcast. Wir sind ja heute nicht, nein. Wir sind fast neutral. Zinsausblick. Ja, sehen wir ähnlich. Dieses Jahr bei 0,25 vielleicht. Nächstes Jahr muss man mal schauen. Hängt von den Gesamtdaten Europa ab. EZB hat natürlich mehrere Sachen im Blick, obwohl sie nur eine eigentlich im Blick haben sollten. Mhm. Nämlich Preisstabilität. Wenn man danach geht, was die Inflationsraten im Euroraum sagen, müssten wir einen Zins von 1 haben. Haben wir aktuell nicht. Also es gibt theoretisch noch Potenzial nach unten. Wir gucken mal. In Deutschland haben wir ganz ein paar andere Thematiken, die wir gerade bearbeiten müssen. In unserer Branche halt das Thema zu wenig Wohnraum für zu viele Menschen. Wirtschaftliche Rahmendaten, Energiekosten sind immer noch ein Riesenthema. Spannend dürfte da auch das nächstes Jahr die Bundestagswahl werden. Wir schauen mal, was da so geschieht. Ex-Boreal, bist du dabei?
Kann ja,
man dich dort treffen, natürlich. Anfassen?
Anfassen vielleicht nicht. Treffen auf jeden Fall. Ich mache den klassischen Fehler. Ich bin am Sonntag schon da.
Oh, mit Wiesen.
Ja, ich muss ein bisschen langsamer machen, also, sage ich jetzt, das wird nicht also so laufen.
Dafür alleine lohnt es sich ja schon, einen Instagram-Kanal aufzumachen. Ne?
ja, das ist nicht bei mir. Das lassen wir. Nee, wir sind mit dem Team vertreten. Kollegen aus London kommen auch. Wie gesagt, wir sind nicht wirklich, wir sind schon bekannt in den Märkten, wo wir aktiv sind, aber ich habe mit 2, 3 großen Banken in Deutschland gesprochen. Erste Frage war, wer ist denn bitte Equity Exeter? Das wollen wir natürlich ändern.
Ja. Das arrangieren wir natürlich an der Stelle.
Ja, na klar, deswegen sitze ich ja. ich finde, Expo ist immer eine super Chance. Muss die Berliner Termine nach und nach leider alles stornieren, weil ich gemerkt habe, dass es leider nicht genug Zeit gibt. Und Mittwoch tue ich mir nicht an.
Ja.
Und wir sind da, Kalender ist voll, wir werden viele Gespräche führen, weil wir jetzt unsere Strategie relativ klar haben, was wir machen wollen. Wie gesagt, diese Neubauthemen in, ich würde sagen, so Metropolregionen, so Berlin, Berlin-Umland finde ich natürlich spannend, aber so
Ihr seid ganz Deutschland interessiert, prinzipiell?
Oder? Also prinzipiell ja. Das ist,
wir müssen ja den Leuten sagen, was sie dir mitbringen dürfen.
Das ist eine relativ einfache Berechnung. Das ist, wir wissen, was die Baukosten sind. Wir wissen, wie die Finanzierung so ungefähr wissen wir. Das ist es, zum Glück ist es nicht mehr 2022, wo wir jeden Tag einen neuen Zinssatz hatten.
Ja.
Wir wissen ungefähr, wie die Zinskosten sind, wie unsere Investorerwartungen sind. Das ist auch klar. Das heißt, es gibt bestimmte Städte, in denen wir investieren können, die zu den anderen Parametern passen.
Mhm.
Man muss ehrlich sagen, bauen funktioniert nicht überall in Deutschland. Es gibt, also ich glaube, so Berlin-Umland auf allemal, kein Problem. Kann ich.
Ich finde Umland spannend, muss ich sagen.
Umland finde ich super spannend. Umland finde ich vor allem für diesen Affordable-Bereich spannend, weil die Grundstückspreise sind nicht so hoch. Wenn so eine Bahnverbindung macht schon viel aus.
Absolut.
Nicht jeder will in Berlin wohnen, überraschenderweise.
Ich gehöre dazu.
ich eigentlich auch, aber ich habe keine Wahl. Es ist,
glaube ich, von der Postleitzahl her soll es Berlin sein, aber wenn man bei dir vorm Haus steht und dann links und rechts schaut, ist das jetzt nicht unbedingt Berlin.
Ja, aber wir haben uns bewusst gegen Berliner Innenstadt entschieden. Das ist, ich bin froh, wenn ich am Freitag das Büro verlasse und 3 Tage lang oder 2,5 Tage lang Berliner Innenstadt nicht mehr sehen muss.
Ja. Ich freue mich immer, wenn das Ortsausgangsstelle kommt, tatsächlich.
Ja, ich kenne dein Haus, das von daher, das überrascht mich nicht. Aber ja, das Berliner Umland, das ist, ich komme in Dublin, ich wohnte nicht in der Innenstadt, ist auch ein Vorort. Ich bin zwar Stadtkind, aber ein bisschen Grün ist schön. Einen Garten zu haben, einen Balkon zu haben, ist schon viel wert und nicht, dass ich die ganze Zeit auf Auto schauen muss.
Das Thema Kinder, also ich glaube Kinder, auch gerade für mich, aber auch 2 schulpflichtige Kinder. Ich bin sehr froh, dass das nicht in Berlin stattfindet.
Ganz ja, ehrlich. Das ist ja Thema Schulen, das sollen wir jetzt nicht auch mal. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Aber das sind Berlin ist einfach komplett überlastet. Das ist egal in welcher Richtung, sei es Bahnfahrer, Lehrer, Kita,
alles.
Das sind zu viele Menschen für diese eine Stadt. Berlin ist aber sehr groß.
Eine relativ dysfunktionale Stadt. Also
ja.
Wir haben ja, es geht ja nicht voran im Straßenbau Ausbau öffentlicher Nahverkehr, Riesenthema, funktioniert überhaupt nicht, brauchen wir dringend, dann würden viele vielleicht auch umsteigen vom Auto auf die öffentlichen, aber das ist ja mit Ausschreibung europaweit, alleine Thema neue S-Bahn-Züge, brauchen wir nicht drüber reden, also da fängt es halt an und ich sag mal, dann das einzige Verkehrskonzept ist, dass wir straßenweise die Fahrspuren wegnehmen, grün anmalen und Fahrradweg draus machen, kann man machen, klingt total schön. Effektiv ist es nicht.
Nee, das ist halt Verkehrspolitik für Leute, die innerhalb S-Bahn-Ringen wohnen.
Genau.
Das ist wir gehen nicht politisch, versprochen. Ich fahre, also wir haben unser Büro in Mitte, Hackescher Markt. Ich würde nie auf die Idee kommen, mit dem Auto zu fahren. Erstens ist das Autofahren in Berlin sowieso anstrengend genug.
Ja.
Aber wir haben da so auf Papier super Bahnverbindung. Aber jeden Tag, wenn ich mit der S-Bahn fahre, denke ich, warum bist du heute nicht mit dem Auto gefahren? Also du kommst an und dann plötzlich Notarzt oder einfach ohne Begründung oder keine Ahnung.
Zug fällt aus.
Die fallen, ja, ständig Polizeieinsatz oder Notarzt.
Ich fahre nicht so oft mit der S-Bahn, muss ich sagen. Aber mir fällt es auch halt auch, wenn ich mal, ich fahre vielleicht 4-mal im Jahr mit der Deutschen Bahn.
Wollte ich gerade sagen.
Hätte gesagt, das es geht aber allerdings nur in eine Richtung, ja. Und diese Richtung ist eine meistens Richtung Ruhrgebiet. Und ich sag mal, bei 4 Fahrten sind, oder bei 4-mal hinfahren sind es 8 Fahrten. Von den 8 Fahrten sind 6 daneben.
Easy.
Zu spät, in umgekehrter Reihenfolge, Bistro hat nicht offen, Klimaanlage geht nicht, irgendwas ist immer. Und solange das so ist, wollen wir, glaube ich, wenig Leute begeistern, dort umzusteigen, dann tut man sich lieber im Zweifel aus Berlin die A2 an und fährt dort mit den ausländischen Lkw-Fahrern um die Wette.
Ja, ich glaube, sowas wie Deutschlandkarte, Deutschlandticket, wie auch immer das heißt, das ist...
bin ich Fan von, aber...
Idee ist toll, hab ich auch. Problem ist, die S-Bahn, Regionalbahn, ECE nicht, das zählt nicht dazu, die waren mal schon viel zu voll.
Ja.
Jetzt heißt es, du hast keine Chance. Teilweise kommst du nicht mehr rein. Und ich glaube, du kannst, wenn du in der Lage bist, das Angebot zu erweitern, dann kannst du überlegen, ob du so ein Deutschland-Ticket machst. Aber
absolut.
Wenn die Bahn eh nicht pünktlich fährt oder zu voll ist, dann
also zum Beispiel du dann mehr Leute reinkriegen. Ein Berliner Außenstadtbezirk, Friedrichshagen, ja, ist ja mit einer S-Bahn erschlossen, mit Straßenbahn. Wenn man das morgens und abends sieht, welche Völkerwanderungen stattfinden, dass Leute an der Straßenbahnhaltestelle schlichtweg nicht mehr mitgenommen werden können. Ja. Also wir haben hier indische Verhältnisse, wo sie sich draußen festhalten müssen. Ja. S-Bahn genau das Gleiche.
Wir nennen es einfach S-Bahn-Surfing.
S-Bahn-Surfing, genau, das hatten wir mal aus den 90ern. Ne? Dann fragt man sich, ob das alles so sinnvoll ist. Also ob dann diese Kanzelpredigt, die dann immer stattfindet, dass man mehr öffentliche fahren soll, überhaupt noch sinnvoll ist. Weil die Leute wollen es ja. Genau. Wir haben auch keinen Bock, aber es macht weder mit dem Auto noch mit den Öffentlichen teilweise Sinn, aus den Vororten oder auch noch in Berlin in die Innenstadt zu fahren. Das ist der absolute Wahnsinn.
Naja, ich würde sagen, das ist unsere Strecke, diese S3-Strecke.
Ja.
Wir steigen Karlshorst ein, das sind 8 Stationen bis in Stadt Berlin. Manchmal fahren wir eine Station stadtauswärts, um überhaupt einen Platz zu kriegen, weil Karlshorst ist in den letzten 10 Jahren einfach explodiert worden. Es sind so viele, da sieht man in den Zahlen, egal was gebaut wird, ob das Häuser sind oder Flüchtlingsheime, das Lichtenberg ist ganz vorne.
PS, ich hab die Cresco Lane noch nie offen gesehen, noch nie ohne Baustelle.
Der Nachbar hat mir gerade irgendeinen Artikel geschickt, bin gespannt, was da drin steht. Wahrscheinlich wieder 2 Jahre verspätet. Aber die haben auch Cresco Allee und die andere Straße jetzt gesperrt, blockt am Weg. Das heißt,
wundervoll.
Du kommst nicht mehr durch. Aber diese Thema S3, das ist, viele Leute sind in den letzten Jahren nach Lichtenberg gezogen. Bahn fährt teilweise 10, 20 Minuten Takt.
Mhm.
Dann fahren wir ohne Mist eine Station stadtauswärts, um diese ganzen Karlshorster-Leute erstmal zu vermeiden. Und dann müssen wir uns da wirklich reinquetschen. Es ist mir sehr oft in den letzten Monaten passiert, dass ich da stand und habe einfach keinen Platz bekommen. Wie soll das dann aussehen für die Leute in Ostkreuz oder so, also die Station eher Richtung Stadteinwärts?
Ja.
Die haben keine Chance. Und dann die ganzen so Radfahren, ja, aber wenn du dein Fahrrad fahren willst, dann fahr
das ist ja auch Fahrrad. Das ist halt nur halbjährig möglich, weil zum Schrecken vieler gibt es ja sowas wie Herbst und Winter, wo das Radfahren nicht so
ganz wild
geil ist.
Ja, naja, aber du hast dann im Sommer die ganzen Radfahrer, die der Meinung sind, dass die einfach mit dem Fahrrad.
Ja, und dass Ampeln auch nur Empfehlungen sind. Aber wir werden schon wieder zu politisch.
Weg von Politik.
Ja, vielen Dank. Also wenn die Leute Interesse haben, wir werden auch was bei uns verlinken, wie man dich erreichen kann auf der Expo. Vielleicht noch ein paar Termine machen oder auch später. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Und wir wünschen allen Zuhörern einen schönen Tag.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.